Stell dir vor, jeder Moment deines Lebens ist wie ein unbezahltes Kunstwerk, einzigartig und unwiederbringlich.
Warum sollten wir gerade jetzt in diesen unsicheren Zeiten den Wert jedes Augenblicks erkennen und schätzen lernen?
Die Wissenschaft zeigt uns, dass das bewusste Erleben jedes Augenblicks nicht nur unser Leben bereichert, sondern auch uns auch widerstandsfähiger macht.
Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Weers.
Und ich bin Thomas Lorenzen.
Und wir beraten Unternehmen in dem stetigen Wandel, selbstbestimmt und agil in die Zukunft.
Ja, guten Morgen nach Berlin. Das war ja ein schöner Eröffnungsspruch gerade, Thomas. Etwas anders, als wir es sonst immer haben.
Ich dachte einfach mal ko-kreativ, so wie es gerade für mich in diesem Moment sich anfühlt.
Genau, lass uns unsere ko-kreativen TA-Prinzipien hochhalten und sie leben.
Thomas, was ist denn das Thema heute? Und warum überhaupt?
Ja, die Überschrift lautet der unendliche Wert jedes Augenblicks, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Das habt ihr ja schon gelesen beim Anwählen des Podcasts. Oder eben halt auch die selbstgewählte Eindimensionalität. Und ja, angefangen haben wir ja in der Vorbereitung damit, dass wir uns unsere Geschichten neulich im Fitnessstudio erzählt haben. Und die wollten wir euch gerade nochmal näher bringen.
Okay, soll ich loslegen?
Wie war denn das?
Ja, genau, leg mal los.
Neulich im Fitnessstudio.
Ich war neulich im Fitnessstudio. Und es beginnt eine wunderbare Geschichte. Nein, also... Warum ich dieses Thema, also diese selbstgewählte Eindimensionalität, ich für mich so griffig dafür finde, ist, dass wenn ich im Sportstudio bin und an den Geräten bin und von Gerät zu Gerät gehe, dann sehe ich immer wieder die Leute um mich herum, dass sie auf ihre Displays schauen, dass sie ihre Handys in den Händen halten, dass sie sich die Stöpsel in den Ohren halten, damit sie Musik hören oder was auch immer. Auf jeden Fall zeigt mir das so eine Abgetrenntheit von dem Augenblick oder die Abgetrenntheit im Hier und Jetzt zu sein. Und dann bin ich letztens zu dem Trainer gegangen, als ich dann raus war, fertig war mit meinem Training und habe gesagt, sag mal, wäre das nicht mal eine tolle Idee hier, das Fitnessstudio mal als handyfreie Zone zu deklarieren? Der schaute mich an und sagte, du sprichst mir echt aus dem Herzen, aber ich glaube, das werden wir schlecht durchkriegen. Ich sage, aber wäre es nicht vielleicht eine Möglichkeit, mal stundenweise einfach mal so das Angebot zu machen? Stundenweise werden die Handys im Fitnessstudio nicht rausgeholt. Die werden einfach mal in den Taschen gelassen oder zu Hause gelassen. Warum komme ich da drauf, Thomas? Oder was heißt deine?
Ja, ich habe ja gleich mit eingeschwungen, als du mir diese Geschichte erzählt hast und gesagt, mir geht es ja ganz genau so. Aber wir kommen ja noch dazu, wie du durch dieses Fitnessstudio gehst. Das hat mich ja dann auch inspiriert zu neuem Handeln. Ich habe mich ja eher angepasst, weil ich das auch so erlebt habe. Bin also auch in einem Fitnessstudio unterwegs und habe eben auch gesehen, ja, jeder hat so seine Knöpfe im Ohr. Und neulich habe ich ja sogar auf die Uhr geguckt, wie ich also eine Person dann gesehen habe auf einem Gerät, auf das ich dann auch wollte noch. Die Person dann eben ihren ersten Satz gemacht hat, so, also ihren ersten Übungssatz. Danach sofort das Smartphone wieder gezogen hat und so in üblicher Manier so durchgescrollt hat. Ich weiß natürlich nicht, was sie sich da angeguckt hat, aber es wurde dann auch geschrieben. Und ich guckte dann auf die Uhr und es dauerte geschlagene 5 Minuten, bis es dann zum nächsten Satz geht. Mhm. Ne? Und da stieg bei mir dann schon innerlich auch ein bisschen Ärgerlichkeit auf. Mhm. Aber ich bin jetzt erstmal nicht hingegangen und habe eben gesagt, okay, wenn jetzt hier keiner so mit einem im Kontakt ist, so wie wir es ja oder wie ich es von früher kenne aus dem Fitnessstudio, dass wir viel miteinander auch geredet haben und im Kontakt waren, dann stecke ich mir halt auch meine Stöpsel rein und höre eben halt Podcasts oder ein bisschen Musik. Ne?
Ja, und ich habe dann für mich eine andere Entscheidung getroffen. Also ich lasse bewusst mein Handy zu Hause. Ich schalte mein Handy aus, wenn ich ins Sportstudio gehe und meine Übungen mache, weil ich möchte mit mir im Kontakt mit meinen Übungen sein. Also während der Übungen mich spüren, meine Kräfte oder mein Schwitzen spüren. Und wenn ich sehe, es ist ein Gerät besetzt und da sitzt jemand und dann gehe ich hin und frage, wie viele Sätze machst du noch? Und dann kommt so erstmal ein irritiertes Gucken, so nach dem Motto, wie da spricht mich jetzt gerade jemand an. Manchmal kommt auch einfach erstmal nur so ein ganz scheuer Blick von der Seite, so nach dem Motto, was ist denn jetzt? Und dann merke ich, da sind Knöpfe im Ohr und dann wird der Knopf aus dem Ohr genommen und dann, ja, was? Ich sage, wie viele Sätze machst du noch? Ja, ich habe gerade erst angefangen. Ich sage, wie viele Sätze machst du noch? Ja, weiß ich nicht. Ja, wie viele Sätze machst du noch? Also ich merke, dass es wird überhaupt nicht gehört. Mm. Oder ich habe das Gefühl, ich werde gar nicht wahrgenommen mit dem, was ich da anfrage oder abfragen möchte. Manche kommen dann und sagen, ja du, ich mache noch 2 Sätze. Ich sage, okay, gut, wunderbar, dann gehe ich nochmal woanders hin und nutze dann halt die Zeit. Und mach dann halt eine andere Übung zwischendurch und gehe dann zurück zu dem Gerät.
Ja, und da kommen wir dann so ein bisschen drauf, wie diese zu unserem provokanten Untertitel, die selbstgewählte Eindimensionalität. Ne? Wir hatten ja, liebe Zuhörer, liebe
Zuhörer. Ich bin gespannt, wie du jetzt die Brücke hinkriegst.
liebe Zuhörer, wir gucken da so ein bisschen, ja nicht so ein bisschen, wir gucken da drauf und hatten die Idee, ja Mensch, das hat auch was mit FOMO zu tun, also mit der Fear of Missing Out, also mit diesem beschriebenen Phänomen, die Befürchtung, etwas zu verpassen. So, und warum könnte das so sein? Also diese Brücke versuche ich jetzt mal zu schlagen und da mag ich euch erst nochmal eine Definition näher bringen, die ich jetzt auch aus Wikipedia rausgenommen habe, könnt ihr auch dort gut nachlesen. Also die Fear of Missing Out ist eine Befürchtung, dass man Informationen, Ereignisse oder Erfahrungen oder Entscheidungen, die das eigene Leben verbessern könnten, verpasst werden. Und damit geht die Angst einher, dass Entscheidungen bezüglicher Teilnahme bereut werden könnten. Das passt jetzt nicht unbedingt gleich aufs Fitnessstudio. Aber in der Folge dann, FOMO ist gekennzeichnet durch das Bedürfnis, ständig mit dem in Verbindung zu bleiben, was man als relevant erscheinende Bereiche ansieht und eben in diesen geschieht. Und da sind natürlich dann diese sozialen Netzwerke, in denen ich unterwegs bin, super geeignet, um für mich selbst gewählt eben in einer vermeintlichen Verbindung bleiben zu können. Und das ist das, was ich meine. Entschuldigung, ich lass dich gleich zu Wort kommen. Dass ich da also wenn ich eine Angst habe, dann mag ich das nochmal verbinden mit der gewaltfreien Kommunikation, ist ja ein Gefühl und finde diesen Satz so schön, dass die Gefühle die Sprache der Bedürfnisse sind. Also, dass wir ein unerfülltes Bedürfnis nach Verbundenheit unter Umständen darunter haben.
Okay.
So, Thomas.
Ich habe gerade meine Herausforderung, dir zu folgen, weil ich kriegte gerade den Zusammenhang da nicht so ganz mit. Was ich gerade höre oder was ich jetzt was in mir resoniert, ist, dass wenn du sagst, ich habe die Sorge, für mich relevante Themen zu verpassen oder Entscheidungen zu relevanten Themen oder zu relevanten Bereichen, in denen ich mich aufhalten möchte, zu verpassen. Das heißt, ich füttere meine sozialen Medien mit dem Thema, ich sag jetzt mal, Glück.
Mhm.
Und dann fangen die Algorithmen an, mir alles reinzuspülen in meinen Feed oder in meine Timeline, was mit dem Thema Glück zu tun hat.
Mhm.
Das heißt, ich starte jetzt sozusagen in mir eine, ich sag mal so, wie so eine würde ich das sagen, das ist wie so ein immer wieder On-Sein, immer wieder das Neueste oder das Relevanteste zum Thema Glück zu sehen oder zu spüren oder zu lesen. Und wenn ich dann an der Maschine bin und ich mache meine Übung, das sind vielleicht 30 Sekunden oder 45 Sekunden, wo ich die Wiederholungen mache, vielleicht 10, 12 Sätze. Das heißt, ich ziehe sofort mein Handy wieder raus, weil es könnte ja in diesen 45 Sekunden etwas Relevantes zu dem Thema Glück aufgetaucht sein in meinen sozialen Medien.
Ja, ich könnte etwas verpasst sein haben.
Das ist doch anstrengend.
Ja, sicher ist das. Also ich stelle mir das hoch anstrengend
vor. Aber das ist doch dann anstrengend, wenn ich dann immer sozusagen immer dahinterher sein muss. Und ich gehe jetzt mal aus unbewusst. Das macht, glaube ich, niemand bewusst, dass er da sagt, ich möchte das immer wissen oder ich möchte es immer haben. Und dadurch so diese Eindimensionalität, also diese selbstgewählte Eindimensionalität ja eigentlich sogar verfestigt. Das heißt, alles, was zum Thema Glück auftaucht in den sozialen Medien, wird mir reingespült in meine Timeline und ich werde gefüttert zum Thema Glück.
Ja, und das mag das ja fast als krass bezeichnen. Das Krasse daran ist ja, dass die Algorithmen ja auch so programmiert sind, dass wir auch immer wieder nach diesem Dopamin-Kick, also neurobiologisch gesehen, oder wie du sagst, eben nach dem Gefühl des Glücks unterwegs sind, also suchen vermeintlich und uns dann eben diesen Dopamin-Kick auch immer wieder geben zu können und die so programmiert sind, dass wir da ja möglichst immer wieder reinkommen, weil davon leben die ja und verdienen ja auch ihr Geld damit. Ne? Und ich denke eben halt auch, dass wir so deswegen guckte ich auf dieses psychoemotionale Bedürfnis nach Verbundenheit drauf, zu sagen, dass wir vermeintlich mit unserer, ich würde es als Bubble bezeichnen, eben verbunden sind mit unserer sozialen Community und Angst haben, das zu verpassen. Und
da möchte ich widersprechen. Das ist für mich in dem Moment keine Verbundenheit, sondern es ist, glaube ich, eine vorgegaukelte oder eine künstlich es gibt kein künstliches Empfinden. Also für mich jetzt nicht. Moment, möchte das mal relativieren. Vielleicht sagt jemand, es gibt eine künstliche Verbundenheit und ein künstliches Gefühl. So wie es ja auch eine künstliche Intelligenz gibt, die KI. Vielleicht gibt es ja auch ein künstliches Gefühl. Nur diese Verbundenheit, die ich glaube, durch die immer wieder auf dem aktuellsten Stand zu sein, der Relevanz der meiner selbst gewählten Themen, gaukelt mir eine Verbundenheit vor, die letztendlich doch eine Einsamkeit in mir hervorrufen oder aufbauen, weil ich dadurch, dass ich ständig in meine Bubble reinschaue, was da an Relevantem passiert, ja keinerlei Kontakt zu meiner Außenwelt oder zu meiner Umgebung aufbauen kann gleichzeitig. Weil das wäre ja dann eine Störung, das wäre ja dann eine Ablenkung für mich, dass wenn jemand auf mich zukommt und sagt, sag mal, wie viele Sätze machst du noch? Das hat für mich ja keine Relevanz, weil es hat ja mit meiner Bubble nichts zu tun. Und dann finde ich das vielleicht nervend oder das vielleicht störend oder auch, was will denn der jetzt von mir?
Ja, danke, dass du diesen Widerspruch reingebracht hast, weil das, wenn ich dir so zuhöre, teile ich natürlich. Also, dass eben jetzt keine, also eben eine vermeintliche Verbundenheit aus unserer Sicht ist, aber aus Sicht des jeweiligen Nutzers so eben halt auch etwas sein, also eben so ein Denken sein kann, sagen, ja, darüber bin ich verbunden, dass das eben so ein Denken ist. Und obwohl es eben nicht real ist, ne? Also wir sehen es ja eher aus dem Relationalen, sagen es über das Beziehungsgeschehen und über den Kontakt mit anderen, der real stattfindet, darüber erzeugen wir ja auch Intimität und Verbundenheit.
Und wenn ich dem folge, was du gerade sagst, könnte jetzt auch die Nutzerin sagen, ja, ich bin ja in einer Intimität, weil ich ja hier eine Verbundenheit mit meinen relevanten Themen habe.
Ja, könnte sie.
Könnte sie. Das heißt also, ja, ich lebe Intimität. Und ich bin ja hier verbunden mit meinen relevanten Themen über die sozialen Medien. Und du gehörst jetzt nicht zu meinen relevanten Themen und deshalb brauche ich mit dir auch keine Verbundenheit.
Ja, vielleicht hat mich das auch, war das das, was mich auch ein bisschen ärgerlich gemacht hat, dass ich nicht im Kontakt mit der Person bin. So, ne? Kann es dir nicht sagen. Also könnte ich nochmal drauf gucken. Ja.
jetzt könnten wir ja sozusagen, also jetzt könnten wir ja schauen und sagen, ah, okay, das ist eine Verbundenheit, die ich in meiner selbstgewählten Eindimensionalität entwickle und ich diese Verbundenheit spüre. Diese Verbundenheit aber hat nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun oder mit dem Augenblick, in dem ich im Kontakt mit dir bin oder im Kontakt mit einer anderen Person in meinem Umfeld, in meinem direkten Umfeld.
Ja, genau. Ja.
Das wäre ja auch eine Variante. Jetzt ist die Frage, was ist denn dann die Konsequenz? Also wenn ich jetzt glaube, ich habe eine Verbundenheit durch meine sozialen Medien, dann brauche ich ja die anderen Menschen nicht mehr, weil ich ja dann für mich immer eine Verbundenheit in meinen sozialen Medien mit meinen relevanten Themen lebe. Und dann wird alles andere unrelevant. Also das heißt, deine Meinung, deine Sichtweise oder dein Wunsch, mit mir das Trainingsgerät zu wechseln oder abzuwechseln, hat für mich keine Relevanz.
Spannender Diskussionspunkt. Ich denke nur gerade darüber nach, es ist ja eine Angst, da etwas zu verpassen.
Ja, genau. In meiner selbstgewählten Eindimensionalität in dieser.
Und die Frage wäre ja, löst sich diese Angst auf?
Nein, auf gar keinen Fall. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass die Angst sogar bestärkt wird oder ich eher sage, ich möchte diese Angst gar nicht in mir spüren, die ich ja letztendlich in mir habe oder verdecke durch diese sogenannte Verbundenheit in den sozialen Medien.
Also lenke ich mich ja nur ab.
Definitiv.
Und die Angst bleibt bestehen.
Die Angst bleibt bestehen und ich nähre die Angst ja sogar weiterhin.
Die Angst vor Einsamkeit.
Die Angst vor Einsamkeit und die Angst, und ich bringe es jetzt vielleicht nochmal auf die nächste Ebene, die Angst vielleicht sogar vor dem sozialen Kontakt mit der anderen Person.
Ja.
Die da vor mir steht und sagt, ich würde gerne das Gerät mit dir abwechseln.
Ja. Und wenn aber diese Gefühle ja so bestehen bleiben und sich nicht auflösen, dann ist die Handlung, die da ja jetzt erfolgt, ja offenbar nicht zielgerichtet und nicht die geeignete Methode, muss man so sagen.
Genau, ja. Genau. Also wenn ich das jetzt so ein bisschen als Philosoph mal so ein bisschen auf eine andere Ebene heben möchte, da gibt's im Existenzialismus, wird der Augenblick halt als die Essenz des Daseins betrachtet. Das heißt also, Kierkegaard zum Beispiel beschreibt es als den Punkt, an dem Zeit und Ewigkeit sich berühren. Also es ist unsere Möglichkeit, authentisch zu leben.
Mhm.
Also das ist dieser unendliche Wert dieses jeden Augenblickes, das, also die Authentizität zu leben.
Ja, und ich finde dieses Zitat so schön. Also nach meinen Recherchen stammt es ja von Goethe. Jeder Augenblick ist von unendlichem Wert und fand sich wohl in den Gesprächen mit Johann Peter Eckermann wieder und betont eben so diesen einzigartigen Wert jedes Moments und das fand ich daran so bewegend, ne? Mhm. Und dennoch ist eben sagen, okay, und das hast du jetzt ja gerade gesagt, warum betont er das wohl so stark? Und du hast jetzt den Existenzialismus gebracht und ich mag vielleicht nochmal den Stoizismus eben reinbringen, der uns lehrt, dass man im Hier und Jetzt lebt. Und da sind wir ja dann wieder bei der Transaktionsanalyse und der Anschlussfähigkeit dieses ko-kreativen Prinzips des Hier- und Jetzt-Seins, dass das eines der Prinzipien ist, was eine ganz, ganz, ganz lange Geschichte hat und im Stoizismus eben schon von Marcus Aurelius betont worden ist, diese Wichtigkeit des gegenwärtigen Augenblicks für, wie er es damals geschrieben hat, für ein tugendhaftes Leben.
Und das finde ich gerade wunderbar, weil in diesen unsicheren Zeiten, die wir ja gerade wirklich auch aktuell leben oder auch der Ausgang der Europawahl, da bieten uns ja die Philosophien Möglichkeiten, mit diesen Unsicherheiten des Lebens ja auch umzugehen, dass wir uns so ein Skelett aufbauen. Also indem wir uns den jetzigen Moment konzentrieren, können wir auch unsere Energie auf das lenken, was wir kontrollieren können. Wenn ich mein Handy zu Hause lasse und ins Sportstudio gehe, dann lenke ich meine Energie auf etwas, was ich kontrollieren kann, nämlich wie ich mich in das Sportstudio begebe, wie ich meine Übungen mache, wie ich diese Übungen spüre, wie ich den Schweiß auf der Stirn spüre. Das kann ich ja dadurch alles kontrollieren und bleibe im Hier und Jetzt und wäre dann in dem Moment authentisch.
Ja.
Und geh in Kontakt mit anderen.
Oder eben halt auch mit mir.
Oder auch mit mir, ne? Bin also ich in Kontakt.
Ja, genau. Ja, wenn andere gerade eben, sag mal, mit sich unterwegs sind, habe ich die Gelegenheit, mit mir in Kontakt zu gehen und zu sagen, okay, wie spürt sich das bei mir körperlich an? Wie spürt sich das bei mir im Atem an? Welche Gefühle habe ich unter Umständen dazu? Wo bin ich gerade?
Ja, ja.
Und lass die Gedanken kommen und lass sie auch wieder gehen. Bin eben halt auch im Hier und Jetzt präsent. Ne? Ja, das war ein Blick in die Philosophie. Wollen wir mal in die Psychologie gucken?
Gerne. Möchtest du was anbieten?
Ja, sehr gerne, weil die Psychologie, da fällt mir als erstes eben die Achtsamkeitspraxis ein.
Ah, okay.
Betont eben ja auch, dort wird der Wert des Augenblicks ja sehr betont. Und dass Achtsamkeit so wichtig ist und warum sie so wichtig ist, glaube ich, das haben wir eben auch schon aus der philosophischen Perspektive ja begründet, sozusagen dieses Hier und Jetzt sein, mit sich präsent sein. Aber gibt es vielleicht auch noch eine andere psychologische Komponente, warum Achtsamkeit so wichtig ist, Thomas?
Ich glaube, Thomas, in unserem Vorgespräch hattest du mir gesagt, dass diese Angst zu Depressionen führt oder zu Angstzuständen. Ja. Ich weiß nicht, du hattest das irgendwie so ähnlich formuliert.
Mhm.
Und da würde ich gerne drauf aufbauen, weil also diese Fear of Missing Out schürt ja sozusagen Angstzustände, schürt die Möglichkeit, in die Depression zu rutschen. Und Achtsamkeitsübungen sind genau das, was Depressionen und Angstzustände lindern können. Also, dass ich mit Achtsamkeitsübungen meinen Hang zu depressiven oder zu melancholischen oder zu, ich sag mal, Verstimmungen oder meine Angstzustände, dass ich die damit lindern, aufhellen, leichter, also auch einen leichteren Umgang für mich damit finden kann.
Mhm.
Und das finde ich, das gibt ja mittlerweile zahlreiche Studien, die das zeigen, dass diese regelmäßigen Achtsamkeitsübungen wie autogenes Training, Meditation, eine Achtsamkeitsübung ist für mich zum Beispiel auch, ich sitze in der U-Bahn und beobachte die anderen Menschen, wie sie auf ihren Displays rumtapsen oder Mails schreiben oder dergleichen. Und ich achte mal darauf, was denke ich denn jetzt gerade zu diesen Personen, die das da gerade machen? Das finde ich manchmal ganz witzig, was ich dann so denke, aber ja, ist jetzt nicht, möchte ich jetzt hier nicht sagen.
Naja, also ich habe ja so zu dir gesagt, wenn ich in der U-Bahn sitze, dann bin ich einer der ganz wenigen, die dann noch eine Zeitung in der Hand haben oder ein Buch und erinnerte mich dann daran, wie war es früher. Ja, da waren früher so viele Zeitungen, dass man gegenseitig schon ins Gehege kam mit den großen Blättern.
Das war ja, und ich glaube, das war der gleiche Effekt wie heute mit den Handys, dass jeder mit seiner Zeitung beschäftigt war und auch keinen Kontakt zu dem anderen aufgebaut hat, ne, oder im Kontakt mit den anderen war.
Ja, wobei ich nur sagen, ich habe ja bewusst gelesen, da würde ich dann nochmal sagen, das ist schon nochmal ein bisschen was anderes, denke ich, als mich beschallen lassen oder mir Dinge irgendwie präsentiert werden oder ich eben so diese Kurzvideos einfach nur konsumiere und mir reingespielt werden.
Ja, das ist der Unterschied.
Wenn ich eine Zeitung lese, dann wähle ich schon meinen Artikel ja selbst und lese den ja auch von Anfang bis Ende.
Ja.
Und dennoch habe ich eben auch so gedacht, wenn du hast von diesem U-Bahn-Beispiel erzählt, wie du eben halt auch Menschen beobachtest einfach und dann mit dir im Hier und Jetzt bist. Und da dachte ich eben halt auch so, wenn früher ein guter Freund von mir immer einfach mal ins Café gegangen, wo drei Fußgängerzonen aufeinander trafen. Und wir haben auch einfach nur Menschen beobachtet und haben Berufe-Raten gemacht und waren miteinander eben im Kontakt und haben Fantasien ausgetauscht und waren im Kontakt im Hier und Jetzt. Ne? Ja.
Auch eine schöne Idee. Und ich kenne auch noch die Variante, also wenn wir Menschen im sozusagen in der Fußgängerzone beobachten, dass wir denen dann Geschichten andichten, so nach dem Motto, ach guck mal, das ist jetzt Frau Schmidt und Herr Müller und die kommen gerade aus dem Büro und die wollen jetzt, und sie erzählt ihm gerade ihre Leidensgeschichte mit ihrem Mann und er erzählt gerade seine Leidensgeschichte mit seiner Frau. Und dann haben wir so angefangen zu spinisieren, so kreative Geschichten zu erzählen. Und das war, wir haben mit den Leuten nie richtig Kontakt aufgenommen. Ja. Ne? Und trotzdem war das so, es war so eine kreative Möglichkeit, im Kontakt miteinander zu sein.
Das waren Erinnerungen, an die wir heute noch anknüpfen können. Ne? Also anschließend, beziehungsweise ich mache noch ergänzen, weil du gesagt hast, ja, das, was ich zu FOMO gesagt habe, ja, es gibt also Studien darüber, dass eben dieses FOMO mit einer Zunahme von Depressionen, Angstzuständen und einer verringerten Lebensqualität in Verbundenheit gebracht wird oder eben auch korreliert. Und gerade denn, wenn wir eben sagen, ja, dass wenn die Angst sich nicht auflöst, dann wird sie auch immer intensiver. Also insofern kann ich dem gut folgen. Eine weitere Perspektive aus der positiven Psychologie mag ich nochmal reinbringen. Da wird also auch gesagt, dass das Erleben und Genießen kleiner Momente, ne, wir haben eben ja schon auch wieder zwei Beispiele gebracht aus der Vergangenheit, unser Glücksempfinden auch eben steigern definitiv kann, ne, oder auch wirklich effektiv steigert. Und durch Dankbarkeit und bewusste Wahrnehmung können wir unser Leben auch als erfüllter empfinden.
Und das finde ich auch wirklich so ein Aspekt, der vielleicht auch oft unterschätzt wird, dass diese kleinen Momente so wesentlich für unser Leben sind. Dass ich also in diesen kleinen Momenten, wie du gerade sagst, mit diesem Glücksempfinden, werden ja in meinem Körper Hormone ausgeschüttet. Und es werden ja bestimmte Endorphine, Dopamine und dergleichen ausgeschüttet. Und das bedeutet ja auch, dass die wieder eine Wirkung auf mein psychisches Wohlbefinden haben. Also dass ich, genau, wenn ich in diesen kleinen Momenten so ein Glücksempfinden für mich entwickle und ermögliche, das gibt mir ja auch schon wieder ein psychisches Wohlbefinden.
Ja, und damit, da schließt sich dann schon wieder ein bisschen dieser Satz an, ne? Jeder Augenblick ist von unendlichem Wert, also auch da wird es dann...
Er kriegt da für mich auch eine andere Deutung, ja, genau, ne? Also genau. Dieser Wert liegt vielleicht in diesem kleinen Glücksmoment und durch diesen Glücksmoment wird etwas, ein Hormon ausgeschüttet und dadurch ein psychisches Wohlbefinden, also das Körperliche wirkt sich dann auf das Psychische aus. Mhm. Ne? Also die Chemie in meinem Körper ermöglicht dann ein Wohlbefinden in mir zu spüren.
Das ist doch noch ein schöner Übergang zur neurobiologischen Perspektive. Ja. Thomas, dass wir nochmal gucken, neurobiologisch gesehen, was passiert denn eigentlich im Gehirn, wenn wir den Moment bewusst erleben?
Also so wie ich das mittlerweile gelernt habe, ist das Gehirn ja plastisch und es verändert sich ja stetig durch unsere Erfahrungen bis zu unserem letzten Tag auf diesem Planeten oder in diesem Leben. Und dass, wenn ich eine bewusste Achtsamkeitspraxis für mich praktiziere, dass ich dann dadurch positive neuronale Verbindungen stärken kann und dadurch mein Gehirn resilienter für Stresssituationen oder für mögliche Stresssituationen dann auch stärke. Ne? Also, dass ich dadurch durch die Achtsamkeitspraxis einfach mein Gehirn kräftige, resilienter mache, sage ich mal.
Ja, spannend. Und wie beeinflusst das denn eigentlich unser alltägliches Leben?
Tja, sogar ad hoc würde ich mal sagen, dass die Achtsamkeit Aktivierung meines parasympathischen Nervensystems fördern könnte. Also das heißt, Entspannung und Stressreduktion ermöglicht. Ah, ja. Also dass ich dadurch bewusster und auch weniger reaktiv in Situationen handle, dann eher in die Aktivität gehe. So wie ich für mich entscheide, bewusst mein Handy zu Hause zu lassen, wenn ich ins Sportstudio gehe. Das ist keine Reaktion, sondern das ist von mir eine gewählte Aktion.
Ja.
Also, ja. Und jetzt haben wir so ein bisschen neurobiologisch drauf geschaut. Was sagt denn unsere TA dazu? Was sind denn unsere transaktionsanalytischen Konzepte, die wir mit diesem Thema verbinden können, Thomas?
Wir sind ja Transaktionsanalytiker, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Insofern darf das natürlich nicht fehlen. Ne?
Dann schieß mal los. Das mit der jetzt aus dem FF kommen. Zack, zack, zack.
Ja, genau. Man muss dich nachts aufwecken. Ja. Und dann musst du nachts aus der Pistole herausgeschossen die Definition liefern können. Genau. Nein, wir haben es ja eben schon am Anfang etwas gesagt. Also eines, wir sind ja nun auch co-kreative Transaktionsanalytiker, wir zwei, oder folgen diesem und haben ja auch dieses Prinzip des Hier und Jetzt schon mal herausgestellt, ne? Also sagen, also das im Hier und Jetzt sein ist eines der transaktionsanalytischen Grundprinzipien, aber eben auch der ko-kreativen TA. So, und das, da gucke ich eben halt auch gerne dann auf die Ich-Zustände, die wir in der Transaktionsanalyse haben, die fallen mir dann als nächstes dazu ein, zu sagen, okay, wir haben das, das Eltern-Ich, das Denken und Fühlen und Verhalten, was wir von Bezugspersonen übernommen haben, das Kind-Ich, was unten steht in der Darstellung, in dem Kreis, das Denken, Fühlen, Verhalten als Kind eben selbst entschieden oder eben dann, ja, so, genau, also aus der Kindheit heraus eben selbst entschieden. Und in der Mitte, in dem Kreis, das Erwachsenen-Ich, das Denken, Fühlen und Verhalten im Hier und Jetzt als adäquate Reaktion auf das, was uns im Hier und Jetzt begegnet, sowohl im Denken, im Fühlen als auch im Verhalten.
Ja, für mich hat das, also für mich sind jetzt diese drei Ich-Zustände, also einmal das Eltern-Ich und das Kind-Ich, wären für mich sozusagen vergangenheitsbezogen.
Genau.
Ja. Das heißt, ich nehme, ich ziehe in meine jetzige Situation hier im hier zum heutigen Tag Erfahrungen oder Gedanken, die ich in der Vergangenheit entweder übernommen habe oder mir selbst entwickelt habe.
Genau. Im Englischen haben wir ja gesagt, dann past-centered, ne?
Ja, genau. Das heißt also vergangenheitsbezogen. Und in der ko-kreativen TA ist es ja so, dass das erwachsene Ich, das im Hier und Jetzt versucht, diese vergangenen Erfahrungen sozusagen zu transformieren ins Hier und Jetzt, um es adäquat mit den Erfahrungen aus der Vergangenheit im Hier und Jetzt auf die Situation zu reagieren oder in der Situation zu agieren.
Genau.
Und dann dadurch das integrierende Erwachsenen-Ich immer stärker, immer resilienter und auch dynamischer zu leben, ne? Dass ich dann halt im Hier und Jetzt mit Rückblick auf in die Vergangenheit mir darüber bewusst bin, dass ich das jetzt gerade hier nutze.
Genau. Ja.
So, ne? Also das, ich finde, das ist so.
Kann ich gut folgen.
Wie soll ich das sagen? Das finde ich den angenehmen Aspekt der Ich-Zustände in der ko-kreativen Transaktionsanalyse, dass ich im Hier und Jetzt die Entscheidung habe, bleibe ich im Hier und Jetzt oder gehe ich auf eine alte Erfahrung? Und wenn ich eine bewusste Entscheidung treffe, dass ich in eine alte Erfahrung gehe und die nutze und die als Prämisse für mein jetziges Handeln nehme, dann bin ich ja auch im Hier und Jetzt und ziehe sozusagen aus dieser vergangenen Erfahrung heraus meine jetzige Reaktion.
Aktion. Ja, also genau. Ich überprüfe ja, sag mal, bestimmte Verhaltensweisen, die ich gelernt oder übernommen habe und das dann eben im Hier und Jetzt zu tun und dann eben auch bewusst zu überprüfen und sagen, ja, stimmt, das ist auch eine angemessene Verhaltensweise, auch heute noch und steht mir auch nicht im Weg und ist für mich sehr, sehr erfüllend und produktiv, dann integriere ich sie eben ins Erwachsenen-Ich, ne? Also in mein Hier und Jetzt. Also das wäre eines der Konzepte, die mir dazu einfallen. Und dann, also kann ich gerne bei diesem oder würde ich gerne bei diesen ko-kreativen Prinzipien bleiben. Und da fällt mir eben die bedingungslos positive Bezogenheit ein aufeinander. Und dieses Ich bin okay, du bist okay, verbindet sich ja damit. Ne? Also und das geht ja aus meiner Sicht dann auch ja nur, wenn ich in Beziehung gehe.
So. Naja, und wenn wir jetzt wieder auf diese Fitnessstudio-Situation zurückkommen, dann kann ich ja sagen, okay, die anderen Leute haben ihre Handys, die sind mit ihren Displays in Kontakt und ich entscheide mich ich entscheide mich für etwas anderes oder ich entscheide mich, mit mir im Kontakt zu sein. Und das ist beides gleichwertig.
Ja.
Das heißt, die können das machen und ich kann das machen.
Mhm.
Ja, und wenn ich dann sage, ich bin bedingungslos positiv bezogen, dann kann ich in so einer Situation, wenn ich mit dieser Person in Kontakt gehen möchte, fragen, wie lange brauchst du noch? Oder können wir uns abwechseln an dem Gerät? Und ich kann die Person lassen, wie sie ist, dass sie ihr Handy in der Hand hat und dass sie mit sich sozusagen halt mit mir nicht in Kontakt gehen möchte. Oder benutzt nur meine Wahrnehmung, dass sie nicht mit mir in Kontakt gehen möchte.
Ja, und dieses Prinzip nehme ich mir als nächstes mal mit und hole es mir dann hervor, wenn ich ein bisschen Ärgerlichkeit spüre. Das hatte ich am Anfang dargestellt und gesagt oder erzählt davon, dass ich ja ein bisschen ärgerlich wurde. Und sagen, nee, okay, dann können wir genauso wie du sagst, eben hingehen und sagen, Mensch, wie viele Sätze werden es denn noch bei dir werden? So, und dann kann ich mich darauf einrichten. Ne? So.
Und können wir uns abwechseln, ne?
Ja,
bist du offen dafür, dass wir uns abwechseln?
Mhm.
Und dann kann die Person mit ihrem Handy sein und ich bin mit mir in dem Moment. Und lass mich davon dann nicht. Gleichzeitig merke ich dann, dass trotzdem keine Verbundenheit da ist, ne, zwischen uns beiden, weil das ist dann eher so nebeneinander her. Es gibt ein ganz kurzes Blitzlicht des Kontaktes. Und wenn wir jetzt auf Beziehungs gehen, also als Transaktionsanalytiker, wie aus die Beziehung schauen, auf Co-Kreativität, dann wird da ja der Kontakt wieder abgebrochen, indem die andere Person sich wieder mit ihrem Display beschäftigt und ich schaue auf mein Gerät und bleibe mit meinem Gerät in Kontakt oder mit mir in Kontakt. Und es entsteht keine aktive Beziehung zwischen uns beiden als Menschen.
Ja, wobei in dem Moment, wo wir ins Gespräch gehen, wir schon auch in Beziehung gehen, auch wenn es ein kurzer Moment ist, könnte ich mir das jetzt eben halt auch noch vorstellen. Und dann bin ich bei einem weiteren Konzept ja der Strokes,
ja.
Was mir noch dazu einfällt. Also Strokes, sehr englisch erklärt oder definiert als Unit of Recognition, also als der Moment der Wahrnehmung, der gegenseitigen Wahrnehmung und auch Rückmeldung. Auch das ist ja ein psychoemotionales Grundbedürfnis, dass wir Anerkennung und Wahrnehmung benötigen und uns das eben halt auch erfüllen wollen. Jetzt können wir eben zum einen sagen, hier sind wir über den sozialen Medien, dass ich also auch von meinem Umfeld wieder wahrgenommen und erlebt werde. Oder wir gestalten es eben über Beziehungen. Und das kann ich eben über einen solchen Wortwechsel, wie du sagst, machen, indem ich in Kontakt gehe, ist ja auch eine Wahrnehmungsform der Wahrnehmung, oder ich kann es ja auch, indem wir uns einfach nonverbal gegenüberstehen und uns auch einfach nur von Blicken her wahrnehmen und ich ein kleines Lächeln verschicke zum Beispiel. Ne?
Definitiv, genau. Auch das ist ein Stroke, also das ist eine Einheit der Wahrnehmung, wenn ich angelächelt werde, eine Einheit der Wahrnehmung, auch wenn ich einen missbilligenden Blick bekomme.
Genau, es gibt positive und negative Strokes.
So einen genervten, kommt so ein genervter Blick, ich nehme einen genervten Blick wahr. Das würde ich dann als negativen Stroke sehen, dass mich da eine Person gerade negativ wahrnimmt. Oder ich nehme das als negativ wahr, was sie da als genervten Blick mir dann rüberschmeißt. Ja.
Ich mag nochmal die positiven Strokes in den Fokus rücken, weil das finde ich eben schon, dass das auch sehr das Selbstwertgefühl und das bewusste Erleben des Augenblicks eben stärken kann. Ne?
Definitiv.
Und sagen, wir sind hier im Kontakt und in Beziehung. Ja.
Bei den co-kreativen Prinzipien ist ja dann jetzt noch die, jetzt bin ich gerade blank.
Naja, wir hätten die gemeinschaftliche Verantwortung. Als Prinzip,
da ist es, meinst genau.
du das?
Das ja. war's. Ja. Ja. Die gemeinschaftliche Verantwortung oder geteilten, aber nicht gleiche Verantwortung. Also das heißt, ich habe eine Verantwortung für mich, die andere Person hat eine Verantwortung für sich. Und wenn ich jetzt keck wäre, würde ich sagen, und gleichzeitig könnten wir beide auch eine gemeinsame Verantwortung für die gemeinsame Situation haben, die sich gerade entwickelt, indem wir beide vor dem Gerät stehen. Oder beide mit das Gerät für uns in Betracht ziehen. Die eine Person ist an dem Gerät, ich möchte an das Gerät und dann wäre es ja sozusagen eine gemeinschaftliche Situation und dann wäre ja auch eine gemeinschaftliche Verantwortung, wie gehen wir jetzt mit dieser Situation oder in dieser Situation auch miteinander um.
Und damit schließt sich dann das vierte Prinzip an, ne? Der Wirheit.
Ja, genau. Dass wir dann in Bezogenheit, also da ist eine andere Person, die äußert einen Wunsch. Und wenn ich diesen Wunsch aufnehme und mit diesem Wunsch reagiere, gehe ich in Beziehung mit der Person und gehe in die Wirheit, dann heißt es also, wechseln wir uns ab? Ist das das Resultat der Wirheit? Oder warte ich, bis du fertig bist? Oder gehe ich nochmal woanders hin, um dann wieder aus der Wirheit rauszugehen? Also das wäre dann so für mich das Prinzip der Wirheit und auch das Prinzip der gemeinschaftlichen geteilten Verantwortung.
Ja, schön. Wollen wir so langsam zum Fazit und zu unseren Schlussfolgerungen kommen, Thomas? Was meinst du?
Boah. Ich überlege gerade, wie ich jetzt da die Schlussfolgerung oder das Fazit ziehen würde oder ziehe. Also Soll ich
mal anfangen?
Mach mal, fang du mal an.
Gerne. Also ich finde, wenn ich so auf unser Gespräch schaue, ist eins klar, dass dieser Satz, dass der unendliche Wert jedes Augenblicks eben wirklich ein sehr schöner Satz ist, der, finde ich, tief verankert gehört und der immer noch mal wieder ins Bewusstsein kommen soll. Und es ist klar, dass jeder Moment ja eine Chance bietet, das Leben tiefer zu erleben und so, dass wir widerstandsfähiger werden. Und gerade in Zeiten dieser Unsicherheit, die wir ja gerade erleben und das multiple Krisengeschehen ja nur mal wieder eins ist, was da zu zitieren ist, dass das eben ja gerade in diesen Zeiten von unschätzbarem Wert ist.
Ich greife die unschätzbarem Wert auf, den Augenblick auch als bewusste Pause auch mal anzusehen. Das wäre jetzt vielleicht ein Fazit jetzt von mir, dass wenn ich mir während des Tages bewusste kurze Pausen nehme, erlaube, mir aufschreibe, kann ich auch in den Kalender reinschreiben, Pause machen, um einmal durchzuatmen und den aktuellen Moment zu konzentrieren. Wie geht's mir gerade? Was fühle ich gerade? Welches Bedürfnis habe ich gerade in mir? Dass das ja auch wieder den Wert des Augenblicks erhöht, indem ich halt in dieser Pause wieder einen bewussten Kontakt mit mir selbst in dem Moment ermögliche. So ungefähr.
Ja, schön. Ja, lass uns doch vielleicht nochmal überlegen, dass wir ein paar Tipps zur Integration in den Alltag noch generieren zum Abschluss.
Okay.
Oder? Ja. Also das eine, was du, glaube ich, aufgegriffen hattest am Anfang, war ja schon auch diese Achtsamkeitsübungen. Ne? Also dass man denken könnte, ja, tägliche Achtsamkeitsübungen, gerade eben auch um das Hier und Jetzt zu fokussieren, unterstützen kann. Und dass du, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ja den Tag damit beginnen kannst, ein paar Minuten Achtsamkeitsmeditation zu machen, und um gerade eben den Fokus auf den Moment, auf das Hier und Jetzt zu schärfen.
Hast du gerade Achtsamkeitsmediation gesagt?
Oh, dann würde ich ja, ich meine aber Achtsamkeitsmeditation.
Meine aber Mediation.
Weil ich auch in Mediation gehört. Unterwegs bin, kann das sich eingeschlichen haben.
Ich hatte
also
so gedacht, ich
die Korrektur.
Genau, jetzt war er gerade in der Vergangenheit. Jetzt war er gerade woanders. für mich wäre noch so eine Unterstützung im Alltag, also so wie ich das mache, also bewusst mein digitales Device auszuschalten und mich eine Zeit lang ohne dieses Gerät in meiner unmittelbaren Umgebung aufzuhalten und mit mir und auch mit der Umgebung in Kontakt zu gehen. Also zu sehen, wie die Leute auf der Straße sind, wie die Kinder miteinander spielen, wie die Hunde an mir vorbeilaufen, wie der Wind sich gerade anfühlt, welche Gerüche gerade so um mich herum sind. Ich glaube, das ist auch nochmal dieser Digital Detox, den man ja auch mittlerweile auch, glaube ich, in Hotels anbietet, da ganz bewusst kein WLAN ist und ganz bewusst keine Internetverbindung ist. Weil ich glaube, ich merke, dass ich mich dadurch immer mehr stärke in mir, in meiner Wahrnehmung, in meiner Resilienz, in dieser unsicheren Zeit in mir sicher zu bleiben.
Ja, das war auch gerade in unserem Vorgespräch etwas, was mich inspiriert hat, jetzt bei meinem nächsten Fitnessstudio-Besuch, eben halt auch das Handy zu Hause zu lassen und eben sich nicht anzupassen, zu sagen, gut, dann höre ich für mich meine eigene Musik oder meine eigene Podcast-Auswahl, sondern bleib eben im Hier und Jetzt im Moment mit mir.
Okay.
Ja, etwas, was mir auch von einem unserer anfänglichen Podcasts im Ohr war, als das war ja noch zu Corona-Zeiten, da haben wir ja mit Hannes Schneider einige Folgen gemacht. Und er hatte ja damals auch schon immer gesagt, das Dasein und Zuhören, ne? Also dieses aktive Zuhören, dass das etwas sein kann oder ist, was uns eben halt auch sehr unterstützen kann, indem wir also aktives Zuhören praktizieren in Gesprächen, um den Moment mit anderen eben auch voll und ganz zu erleben.
Ja, und da würde ich gerne anschließen, dass eine Praxis der Dankbarkeit vielleicht sich einzurichten. Also ich kenne es aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich jahrelang am Ende des Tages so eine Dankbarkeitsnotiz mir gemacht habe. Habe ich mir so 3 Dinge am Tag aufgeschrieben, für die ich dankbar war an dem Tag, die ich erlebt habe, die ich erfahren habe, die ich gesehen habe, was man mir gesagt hat oder Kontakte, die ich vielleicht gehabt habe, dass ich aufgeschrieben habe, so mindestens 3 Dinge, die mir an dem Tag wirklich gut gefallen haben, ich dankbar dafür bin, weil dadurch würdige ich auch den Augenblick als einen positiven Aspekt. Also, dass ich mir dann diese Augenblicke nochmal vor dem inneren Auge zurückhole und dankbar bin, dass ich diese Augenblicke erleben durfte.
Ja.
Ja. Also, das wäre so mein letztes Fazit für heute. Thomas.
Ich denke gerade auch nochmal wieder an Hannes Schneider in seiner Präventionsbuch zum Burnout, der auch davon gesprochen hat, bewusste Pausen zu machen. Also bewusste Pausen wirklich in den Arbeitsalltag oder auch in den gesamten Alltag mit einzubauen, sich Zeit zu nehmen für kurze Pausen und auch wieder den aktuellen Moment zu fokussieren und durchzuatmen.
Ja.
Das mag ich noch ergänzen.
Ja.
Ja, schön.
Prima. Thomas, das war doch eine spannende Folge heute.
Ja, danke Thomas. Und auch danke, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, dass ihr heute wieder bei uns wart und mit uns über den unendlichen Wert jedes Augenblicks nachgedacht habt.
Und was ich sagen möchte, vergesst nicht, jeden Moment zu schätzen und bewusst zu erleben. Und bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit und genießt jeden Augenblick.
Schön. In diesem Sinne, alles Gute, eine gute Zeit und bis bald.
Bis dann. Tschüss.